Mikroplastik. Umweltschutz für die Ohren. Herzlich willkommen zur zweiten Folge Mikroplastik. Das ist auch definitiv der allererste Versuch und nicht der zweite, den wir hier schon aufnehmen. Ich habe dabei Martina Lohmann und Rüdiger Stör von One Earth, One Ocean dieses Mal. Leider nicht Rebecca, aber dafür zwei Gäste. Aber ihr könnt mir mal ganz vom Anfang an vielleicht erklären, was ist One Earth, One Ocean?
One Earth, One Ocean ist eine Umweltschutzorganisation, die sich auch die maritime Müllabfuhr nennt. Und zwar besteht das Hauptkonzept darin, den Meeresmüll aufzuräumen mit spezialisierten Booten oder auch Schiffen, die mit entsprechender Technik versuchen, eben den Meeresmüll aus dem Meer zu fischen. Dann werden weiterhin Cleanups gemacht, das heißt Strandräumaktionen weltweit, sowohl in Deutschland als auch zum Beispiel in Vietnam oder Brasilien oder in Ägypten, wo dann eben Strandräumaktionen durchgeführt werden. Und so versuchen wir eben dann, die Vermüllung der Meere zu bekämpfen.
Wie viel Müll liegt denn etwa in den Meeren?
Also zurzeit befinden sich schätzungsweise um die 150 Millionen Tonnen Plastikmüll im Meer.
Plastikmüll alleine erstmal.
Plastikmüll, genau. Das ist eine unvorstellbare große Summe. Und so richtig abzuschätzen ist natürlich schwierig. Wie man weiß, der Mond ist besser erforscht als unsere Meere. Also man kann nicht in jeden Quadratkilometer Wasser oder in jeden Liter Wasser reinschauen und ganz viel liegt noch im Verborgenen. Deswegen sind das wirklich nur ganz grobe Schätzungen. Es kann sein, dass es deutlich drüber liegt, möglicherweise auch drunter, aber ich glaube, die Gefahr ist eher, dass es deutlich drüber liegt.
Mhm. Jetzt stelle ich mich mal ganz blöd und frag mal, was ist denn das Problem an Plastik im Meer? Ich habe in der Schule gelernt, Plastik verrottet ja quasi gar nicht, kann doch einfach drin bleiben.
Rüdiger, willst du einfach mal?
Ja, wobei, also man muss eben auch unterscheiden, ne? Also vor allem erstmal nach der Größe vom Kunststoff. Große Kunststoffteile sind natürlich erst einmal ja nicht schön anzusehen. Allerdings verändern sie eben auch praktisch das ganze ökologische Zusammenleben der Organismen. Sie stellen eine Gefahr dar. Viele Plastikteile werden von Walen über Schildkröten, über Vögel mit Nahrungspartikeln oder mit Nahrung verwechselt. Sie werden gefressen, nur ist Kunststoff an sich unverdaulich und kann häufig auch gar nicht wieder aus dem Magen ausgeschieden werden, weil es auch im Volumen nicht kleiner wird bei der nicht stattfindenden Verdauung. Und die Tiere behalten es im Magen und sie verhungern dann letztendlich, weil nicht genügend nahrhafte Nahrung da ist, dann bei gefülltem Magen. Also solche erschreckenden Bilder werden regelmäßig hier an der Nordsee letztendlich beobachtet, wo auf den Aufzugsstationen Tiere eben geschwächt aufgefunden werden oder eben auch verendete Tiere eben mit prall gefülltem Magen dann gefunden werden. Und ja, das geht eigentlich so durch die ganze Tierwelt eigentlich so durch. Bei Seevögeln sind die Verluste so bei 100.000 Tieren pro Jahr. Ist nur eine Schätzung. Und es ist schon sehr dramatisch da. Und dann wird Kunststoff natürlich auch mit der Zeit immer kleiner. Kunststoff zersetzt sich zu Mikroplastik. Es verschwindet nicht, es löst sich nicht auf. Es wird nur in den Fragmenten eben kleiner, in den Bruchstücken. Das liegt daran, dass das Salzwasser des Meeres, die UV-Strahlung der Sonne, die mechanischen Kräfte vom Wellenschlag oder aber auch Reibung am Strand mit dem Strandsand dann eben zum Zerbrechen des Kunststoffs führen, sodass größere Kunststoff Folien, Partikel, alte Kisten, dann eben eine viel größere Menge an Mikroplastik dann freisetzen. Vor allem die Oberfläche ist dann wichtig, weil Kunststoff ja eben besondere chemische Eigenschaften hat und auf viele Giftstoffe, die wir so kennen, dann eben auch wie ein Magnet wirkt.
Und dieses Mikroplastik ist ja dann jetzt nicht nur der Name von diesem Podcast, sondern es geht dann ja höchstwahrscheinlich auch irgendwie in den Organismus über und ist dementsprechend dann schädlich, weil dann eventuell diese Kunststoffe freigesetzt werden und es nicht abgebaut werden kann.
Ja, ganz genau. Und weiterhin besteht eben auch das Risiko oder die Gefahr, dass die Mikroplastikpartikel ins Gewebe wandern, dadurch, dass sie so winzig sind und dort Entzündungsherde verursachen können oder Entzündungsreaktionen und möglicherweise noch weitere Reaktionen, die einfach noch nicht erforscht wurden. Es ist halt immer noch ein relativ junges Thema, weil Plastik ja auch noch gar nicht so lange in unserer Welt existiert. Ich glaube, etwa in den 50er Jahren wurde das erst entwickelt. Und dass es wirklich ein Problem ist, das weiß man eigentlich erst seit 10, 20 Jahren ungefähr. Beziehungsweise in den 70ern wurde schon, glaube ich, mal darauf hingewiesen, vorsichtig. Aber es war eben sehr, sehr, sehr schleppend. Und wirklich so die Dramatik, die kam jetzt irgendwie erst in den letzten 10 Jahren. Und man sieht einfach jetzt auch fast exponentiell die ganzen Vermüllungen an den Meeren, an den Stränden und so weiter. Das, wer offenen Auges durch die Welt läuft, der sieht eigentlich wirklich, wie präsent dieses Thema überall ist.
Mhm. Könnt ihr mir noch etwas über die Microplastic Pollution Map erzählen?
Also die Microplastic Pollution Map ist ein Projekt, das wir 2013 gestartet haben, um ein Monitoring praktisch zu starten, um also einen Überblick dafür zu bekommen, wie verschmutzt unsere Meere mit Mikroplastik sind. Mhm. Und unser Konzept ist da gewesen, dass wir Containerschiffe bitten, für uns Wasserproben zu nehmen. Wir arbeiten dort mit einer Reederei zusammen, die ihren Sitz in Hamburg hat. Früher hieß sie Oldenburg Portugiesische Dampfschiffsreederei. Sie gehört jetzt zur CGM-CMA-Gruppe und firmiert unter Containerships. Deren Schiffe nehmen für uns auf der Strecke zwischen Hamburg und den Kanaren und zum Teil auch Abstecher ins Mittelmeer an verschiedenen Stellen Wasserproben, jeweils nur 20 Liter. Diese Wasserproben kommen zu uns ins Labor und werden dort filtriert und wir gucken uns dann die Mikroplastikteile an und können diese auch identifizieren. Mhm. Und wir haben, als wir begonnen haben, 2016 habe ich einen Report, ist auch auf unserer Webseite im Internet zu finden. Dort haben wir festgestellt, dass 72% unserer untersuchten Wasserproben Mikroplastik enthalten, also kleine Bruchstückchen oder auch ganz, ganz viele Fasern. Mhm. Und dieser Anteil hat sich dann allerdings im zweiten Report, den ich 2018 veröffentlicht habe, schon erhöht auf 89% und zeigt, also ich kann es im Moment noch nicht sagen, an einem dritten Report, der steht noch aus. Da arbeiten wir dran. Ob das ein Trend ist, dass tatsächlich Mikroplastik sich erhöht. Allerdings, es ist eben schon insgesamt sehr erschreckend. Wir haben hier mit dem Geomar eine Kooperation gehabt, eine Bachelorarbeit von der Hanna Nordström, die ihre Proben aus Mittelschweden, aus dem Gebiet von Glasfjorden genommen hat. Dort hat sie selbst in Schneeproben, in ganz frisch gefallenem Schnee, hat sie Mikroplastikfasern entdecken können. Also verrückt. Das zeigt einfach, wie ubiquitär man das Material überall finden kann.
Mhm. Lässt sich mit dieser Map denn auch nachvollziehen, wo denn das Mikroplastik quasi her, also wo die Herde sind, wo es herkommt?
Das ist noch sehr schwierig. Wir arbeiten da an der daran praktisch das zu erweitern. Man sieht hier im Moment mehr so die Verteilung an einzelnen Positionen. Aber wir wollen auch das mal verbinden mit Strömungsdaten, sodass man dann letztendlich auch Entwicklungen dann nachher auch angucken kann. Mhm. Das ist allerdings im Moment noch mittelfristige Zukunftsmusik.
Okay. Jetzt haben wir ja gerade so eine Art tagesaktuellen Bezug auch dazu, denn wir haben ja seit dem Wochenende ein Einwegplastikverbot. Jetzt hat da sich schon Greenpeace drüber beschwert, dass es nicht ausreichend soll. Ist es nicht wenigstens schon mal ein Anfang?
Absolut. Also ich finde, es ist schon mal super. Jede Entscheidung zur Bekämpfung des Plastikmülls ist super. Aber da hat Greenpeace schon recht, es geht alles sehr, sehr, sehr langsam. Ich glaube, die nächste Regelung, die findet erst Anfang 2022 statt, wo Plastiktüten verboten werden sollen mit einer bestimmten Wandstärke. Mhm. Da gehen noch Monate hin. Und jetzt, es wird auch oft gerne mit Corona verglichen, wo man sieht, wie schnell plötzlich Maßnahmen ergriffen werden können und Regeln aufgestellt werden können, wenn tatsächlich ein wirklicher Notfall ist. Corona ist natürlich solch ein Notfall. Die Vermüllung der Meere und das Plastikproblem ist auch ein absoluter Notfall, wird aber als solcher noch nicht so richtig wahrgenommen oder anerkannt. Und von daher ist es schon richtig, dass die politischen Entscheidungen einfach viel zu langsam und viel zu weich sind.
Es wurden ja tatsächlich auch nur so ein paar Dinge verboten, wie Einweg-Strohhalme, Einweg-Essensverpackungen, Kaffeebecher, glaube ich, ne? Oder Getränkebecher ja nicht extra, aber diese Deckel, glaube ich, zumindest. Q-Tips. Jetzt weiß man ja, wenn man aufmerksamer Netflix-Zuschauer ist und da eine gewisse Doku gesehen hat, die dann ja ziemlich rumging, dass der Großteil des Plastikmülls ja aber tatsächlich gar nicht so Alltagsgegenstände sind, sondern eher Fischereiabfälle oder Fischereinetze und so etwas. Und gegen so etwas tut ja jetzt so ein Einwegplastikverbot ja erstmal wenig.
Absolut. Also es gibt unterschiedliche Studien, die unterschiedliche Mengenangaben machen über den Einfluss der Fischerei oder auch anderer industrieller Einflüsse. Was genau die Zahlen sind, finde ich persönlich jetzt im Endeffekt auch nicht so wichtig, weil das Problem ist da, ob das jetzt nun die Hälfte ist oder ein Drittel oder sonst irgendwas. In den weltweiten Dimensionen, wo das alles stattfindet, ist das einfach ein Riesenproblem. Und die Fischerei, vor allem auch zum Beispiel die Geisternetze, das ist auch ein Spezialgebiet von Rüdiger mit der Seekuh, das ist auf jeden Fall ein riesengroßes Problem. Also das ist auf jeden Fall richtig.
Über die Seekuh möchte ich gleich tatsächlich noch mal ein bisschen mehr sprechen, aber ich würde erstmal allgemein anfangen. Jetzt liegen diese wahnsinnig großen Plastikabfälle rum im Meer und schwimmen da, und jetzt ist halt wirklich die Frage, wie bekommt man die raus? Da habt ihr ja dann euer Konzept der maritimen Müllabfuhr entwickelt. Rüdiger, magst du ansonsten mal erklären, was die maritime Müllabfuhr ist und wie die funktionieren soll?
Also die maritime Müllabfuhr ist das Konzept von One Earth, One Ocean, um eben die Meere wieder von Kunststoffmüll zu befreien. Und das bedeutet, dass, also für den Verein, dass wir hier uns als Aufgabe gesetzt haben, technische Lösungen, also Schiffe zu konzipieren, mit denen man Müll aus dem Meer wieder sammeln kann. Das begann schon 2010, wurde der Verein gegründet. 2011 wurde der erste Seehamster ins Wasser gesetzt. Das war schon ein Katamaran mit einem absenkbaren Netz zwischen den beiden Rümpfen. Dieses Prinzip haben wir verfeinert und in der Seekuh dann auch realisiert. Die Seekuh 1 ist ein Katamaran, 10 Meter breit, 12 Meter lang, und hatte in der ersten Version zwei absenkbare Netze, die bis zu einer Tiefe von 2 Metern oberflächlich treibenden Meeresmüll sammeln können. Und diesen Prototypen haben wir in Hongkong dann das erste Mal eingesetzt und haben da so in 5 Minuten im Hongkonger Hafen 50 Kilo Müll im Netz gehabt. Das zeigt eben ja auch, wie schnell man eigentlich auch so Müll sammeln kann. Es gibt aber auch eben noch Bilder, sag ich mal so, von Manila oder von den Philippinen, von verschiedenen Flüssen auch, wo eben noch viel dichtere Müllkonzentrationen aufkommen, sodass wir davon ausgehen, dass wir hier tatsächlich auch mit einem industriellen Ansatz dann also auch zu Müllfischern werden können. Mhm. Und dass dann auch mit dem gesammelten Müll auch eigentlich ein Geschäftsmodell danach betrieben werden kann. Wir sehen uns da als Initiatoren. Nach der Seekuh soll dann der Seeelefant kommen. Das wird ein umgebautes Containerschiff sein, das eine Müllreinigungs- und Sortieranlage an Bord hat, damit man dann den gesammelten Müll dann eben auch wieder für Rezyklat Produktionen einsetzen kann.
Ganz kurzer Exkurs für den blöden Politikwissenschaftler. Was ist Rezyklat?
Ja, ach so, das Rezyklate, das sind wiederverwendete Kunststoffe, die aus Kunststoffmüll hergestellt worden sind. Das setzt allerdings voraus, dass der Kunststoff vorher sortenrein sortiert worden ist. Ansonsten hat man Mischkunststoffe und die haben keine guten Eigenschaften und erzielen auch keine vernünftigen Verkaufswerte. Also man kann das nicht verkaufen.
Okay, dann weiter. Du warst beim Seeelefanten.
Genau, und der Seeelefant, der kann dann diesen gesammelten Müll eben sortieren, reinigen und eben auch wieder für die Wiederverwertung von Kunststoff, der gesammelten Kunststoffe, dann also den Müll dann auch vorbereiten. Mhm. Und wenn die Qualität nicht gut genug ist, dann eine Verölungsanlage an Bord, mit der wir aus dem schlechten Kunststoff dann auf jeden Fall immer noch wieder Kraftstoffe machen können. Also das soll ein Zero-Waste-Schiff sein, das dann nachher auch sich selber praktisch mit dem gesammelten Müll eigentlich auch antreiben kann. Außerdem soll der Müll bzw. der gewonnene Kraftstoff soll dann eben dann auch entweder selber genutzt werden oder aber eben auch verkauft werden können, genau wie die Rezyklate.
Sehr spannend. Ich gehe mal dann davon aus, dass, du hast ja gesagt, die Seekuh ist 10 mal 12 Meter, hattest du gesagt, ne?
Ja.
Da braucht man dann wahrscheinlich ein paar mehr Seekühe, um einen Seeelefanten quasi voll auszulasten.
Ja, theoretisch und rechnerisch schon. Wir wollen aber ja mit diesem Konzept der maritimen Müllabfuhr dahin gehen, wo eigentlich der Müll wirklich in großen Mengen anfällt. Und das ist Asien, das sind Entwicklungsländer zum Teil. Und wir wollen den Menschen dort vor Ort auch Arbeit geben und nicht jetzt mit einem Hightech-Ansatz da komplett alles da übernehmen. Das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert und wir sind davon überzeugt, dass man auch die Menschen dort vor Ort mitnehmen muss. Die lokale Bevölkerung wird uns da sicher unterstützen. Die Fischer werden uns den Müll anliefern und uns verkaufen oder im Gegenzug dann eben Energie bekommen oder sauberes Wasser, was alles auf dem Schiff, auf dem Seeelefanten dann nachher hergestellt werden kann. Und von daher ist das, sage ich mal, eine Kooperation praktisch zwischen der Bevölkerung und dann eben diesem Seeelefanten.
Mhm. So ein Seeelefant gibt es jetzt aber noch nicht.
Nein, wir haben eine Machbarkeitsstudie fertiggestellt. Wir sind im Moment dabei, eben noch die Einzelkomponenten praktisch auszuwählen und dann auch zu testen, wie zum Beispiel auch die Verölungsanlage. Da sind wir im Gespräch. Und im Moment ja, wird hier relativ viel Energie gebunden durch den Bau eines Schiffes, des Circular Explorers, der vom Typ her ein Seekuh-2 entspricht. Dieses Schiff ist dann solar angetrieben. Wir arbeiten auch dort nicht mehr mit Netzen, um den Müll an Bord zu nehmen. Das läuft dann auch angetrieben elektrisch durch ein Förderband. Mhm. Und von daher eine gewisse Automatisierung ist da eben auch schon mit dabei. Dann wird allerdings händisch sortiert. Und mit diesem Schiff werden wir ein großes Projekt 3 Jahre lang in Manila auf den Philippinen praktisch dann durchführen.
Da ist dann aber die Verwertung noch nicht drauf dann wahrscheinlich, ne?
Nein, nein, das ist der Nachteil noch von den Seekühen. Die Größe gibt es nicht hier, dass dort eine Verwertung stattfindet. Diese Schiffe sind genau wie der kleine Seehamster nur zum Sammeln und zum Zwischenlagern praktisch geeignet. Mhm. Und dann arbeiten wir aber praktisch auch daran, dass dann eben dieser Wertstoffkreislauf, dass der eben parallel an Land dann auch entwickelt wird.
Ja, sehr schön, das ist ein hochspannendes Projekt. Ich stelle mir das halt wirklich so ein bisschen wie jetzt wie eine Müllabfuhr vor. Also die Seekuh, dann die Wagen, die durch die Stadt fahren und der Seeelefant dann quasi das Recyclingzentrum in dem Fall dann ist. Nur, dass es halt auch mobil ist. Ja, du hast gesagt, es gibt für den Seeelefanten bisher noch eine Machbarkeitsstudie. Ich habe gelesen, dass ihr schon 2011 für dieses Projekt ausgezeichnet wurdet. Das ist jetzt ja schon 10 Jahre her. Woran hapert es denn eigentlich noch?
Es ist, sage ich mal, eben ein sehr voluminöses Projekt und das in den Millionenbereich hineingeht. Also der Rahmen wird ungefähr bei 25 Millionen Euro liegen für die Entwicklung praktisch der Technik und aber auch ein Schiff, was dann entsprechend geschartert oder betrieben werden muss. Wir sind im Moment eben mit Projekten beschäftigt, die noch, sag ich mal so, im Bereich so eine knappe Million liegen, wie eben jetzt mit den Seekühen. Seeelefant läuft nebenbei, also wir arbeiten dran. Aber wir arbeiten aber auch eben daran, eben da die Finanzierung sicherzustellen. Und da ist unser Vorsitzender Günter Bonin also sehr aktiv und es wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall einen Seeelefanten geben.
Das ist ja sehr schön zu hören. Martina, du kümmerst dich ja noch um andere Projekte neben der maritimen Müllabfuhr. Du kümmerst dich ja zum Beispiel auch um Cleanups am Strand. Ich gehe mal davon aus, um quasi schon mal den Müll, der eigentlich sonst im Meer gelandet wäre, präventiv zu vermeiden, oder wie?
Genau, also man räumt einfach das weg, was entweder angespült wurde oder was vielleicht auch Strandgäste liegen gelassen haben oder was vom Wind dahergeweht wurde. Das war natürlich in gewissermaßen Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, weil jedes Stück Plastik, was man entfernt, auch wenn jeder das einzeln einfach machen möchte, ist auf jeden Fall hilfreich und sehr, sehr gut. Ist ein Plastikteil weniger, das ein Meerestier gefährden kann. Mhm. Und ganz wichtig sind die Cleanups eben auch für das Bewusstsein und fürs Bekanntmachen des Problems, dass einfach die Menschen, die sich am Strand befinden oder die diese Aufrufe sehen, die vielleicht auch zufällig einfach dran vorbeilaufen, die sehen dann diese riesigen Berge, dass man da irgendwie 50 oder 100 Kilogramm in 2 Stunden in 200 Meter Strandabschnitt da zusammensammelt. Die sind dann ganz schön überrascht und ganz vielen ist dieses Problem einfach noch gar nicht bewusst. Oder sie hören es zwar am Rande, aber sehen einfach die Dringlichkeit gar nicht, dass da halt wirklich was getan werden muss. Und dafür sind diese Cleanups gut, um einfach auch ein bisschen die Augen zu öffnen und vielleicht den einen oder anderen zu motivieren, entweder auch mitzumachen, selbstständig, vielleicht auch alleine oder auch eben seine Lebensweise vielleicht ein bisschen anzupassen, dass man einfach möglichst Plastikmüll vermeidet in seinem eigenen Alltag.
Die finden aber auch dann weltweit statt, ne? Also ich habe ja jetzt gerade schon von Riediger erfahren, ihr fahrt ja auch irgendwo in Hongkong schon mit euren Seekühen rum. Da finden also auch die Cleanups auch statt.
Genau.
Also wir haben mehrere große Projekte, zum Beispiel in Kambodscha am Sanke River in der Nähe der Tempelanlage von Battambang. Dort haben wir eine feste Dépendance. Dort wird mit umgebauten Seehamstern wird dort am Sanke River regelmäßig Müll gesammelt. Mhm. Es gibt für die arme Bevölkerung dort wenig oder keine Möglichkeit, Müll geordnet ansonsten zu entsorgen. Also es wird vieles dort, sehr vieles vom Haushaltsmüll in die Umwelt geschmissen. Mhm. Wir begleiten diese Sammelaktionen auch mit Aufklärungsaktionen und haben dann eben auch dort schon mal, sag ich mal, so diesen Kreislauf auch etablieren können. Der gesammelte Müll wird zu einer Mülldeponie gebracht, dort händisch wieder auseinandergenommen, sortiert und eben dort werden auch Kunststofffraktionen für die Rezyklatherstellung dann auch schon verkauft. Es ist noch nicht so, dass sich das Projekt selber trägt, aber es ist schließlich auch eine gigantische Aufgabe, auch eigentlich eine Aufgabe, die eben nur von der Gesellschaft gesamt gelöst werden kann. Also von daher ist das auch noch ein bisschen früh, dass sich das selber trägt, das ist uns allen bewusst. Aber es setzt schon mal ein sehr, sehr starkes Zeichen. Und ähnliche Strukturen bauen wir eben auch in Rio auf. Dort ist zum Beispiel an einem Tag mit etwa 200 Fischern sind etwa 20 Tonnen Müll aus der Bucht von der Copacabana eingesammelt worden. Das ist dann auch auf eine Deponie gebracht worden. Allerdings haben wir dort noch nicht die Weitersortierung, das ist dort noch nicht etabliert. Mhm. Aber da arbeiten wir dran. Und in Kairo sind wir auch im Gespräch, ähnliche Aktionen zu machen. Und wir starten ja jetzt mit dem Circular Explorer, ein groß angelegtes dreijähriges Projekt in Manila. Und auch hier ist es Ziel, dass dort eben eine Kreislaufwirtschaft, das soll eben auch das Schiffsname dann praktisch symbolisieren, dann auch aufgebaut wird und praktisch ein System aufgebaut werden, in dem eben auch mit neuen Ideen, auch mit witzigen Produkten dann eben aus dem bisherigen Kunststoffmüll dann eben auch wieder wertige Dinge gemacht werden. Weil eigentlich gucken wir uns eben den Kunststoffmüll, der hat für uns einfach hier bei uns nur den Wert eines Abfalls, aber es ist eben ein sehr komplexes Material und hat besondere Eigenschaften und diese Eigenschaften machen es uns eben so schwierig, aber es ist eben auch von daher, es hat einen eigenen Wert und diesen Wert wollen wir eben dann eigentlich auch noch unterstützen und weiter fördern und ausbauen.
Jetzt hast du sehr viel weltweit gesprochen. Ich möchte mal noch mal ein bisschen lokal gehen, weil wir sind ja in Schleswig-Holstein zwischen Nord- und Ostsee. Habt ihr irgendwie so ein bisschen Zahlen, wie viel denn hier bei uns vor der Haustür eigentlich lagert?
Also ich weiß, dass ungefähr, also dass jeder deutsche Bundesbürger oder jeder Bundesbürger in etwa 40 Kilogramm Plastikmüll pro Jahr produziert. Wenn man das hochrechnet, sind das knapp 3 Millionen Tonnen. Genau, umgerechnet auf 80 Millionen Bürger sind das etwa 3 Millionen Tonnen Plastikmüll,
die allein. Hast du das gerade im Kopf ausgerechnet?
Ja, natürlich.
Boah, nicht schlecht.
Genau, also es ist schon eine unfassbar hohe Zahl, wenn man das alleine auf Deutschland anwendet, speziell Nord- und Ostsee. Das kann man jetzt nicht so genau auseinanderdröseln, aber jetzt für ganz Deutschland gesehen ist das schon mal eine ganze Menge.
Was würdet ihr euch denn von der deutschen oder von der europäischen Politik noch wünschen?
Also ich fände es gut, wenn einfach diese ganzen Beschlüsse, die jetzt noch ausstehen, wenn die schneller getroffen werden würden. Wenn man jetzt von Corona zum Beispiel auch lernen würde, wie schnell es doch möglich ist, in einem Notfall tatsächlich Regeln einzuführen oder ich sag mal in Anführungsstrichen Verbote, dass man da eben das auch auf Plastikmüll anwendet, weil also das ist eine extrem hohe Belastung für die Umwelt, die unbedingt angegangen werden muss. Und wenn da einfach zu langsam politisch gehandelt wird, dann kann das eben schwierig werden. Was aber auch ganz wichtig ist, ist eben, dass vielleicht jeder Bundesbürger, damit man ein bisschen unabhängiger ist von der Politik, dass einfach jeder einzelne Mensch, nicht nur Bundesbürger, sondern weltweit am besten, in seinem eigenen Verhalten auch schon mal darauf achtet, dass man einfach der Plastikvermüllung entgegengeht, dass man Plastik vermeidet, dass man wiederverwendet, dass man einfach nachdenkt, brauche ich das wirklich oder muss ich das jetzt wirklich wegschmeißen danach und solche Sachen. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass jeder Einzelne mit anpackt. Ich glaube, das ist fast noch wichtiger als die politischen Entscheidungen, weil es einfach wirklich eine Folge ist von dem Verhalten jedes einzelnen Menschen.
Das würde ich auch nur unterstützen, weil ich es auch so sehe, dass wir eigentlich unsere Weltsicht so ein bisschen ändern müssen. Wir entfernen uns immer weiter von der Natur und da müssen wir eben wieder zurück und wir müssen eben die Natur und unsere Umwelt eben auch besser wertschätzen und das muss eben praktisch auch wirklich in die Schulen hineingetragen werden, das muss die jungen Menschen praktisch erreichen und letztendlich dann eben auch wirklich für ihr Leben prägen. Ansonsten wird unser Leben und unser Überleben hier auf diesem Planeten wird einfach schwieriger.
Dankeschön. Ich habe keine Fragen mehr und wäre ehrlich gesagt auch durch. Und ich finde das ja auch ein ganz schönes Schlusswort von Rüdiger jetzt gerade. Von daher bedanke ich mich bei Martina Lohmann und Rüdiger Stöhr von One Earth, One Ocean. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Guckt mal rein, ihr seid ja ein Verein. Ich denke mal, auch ihr möchtet, habt vielleicht ein Interesse an Mitgliedern.
Wie auf jeden Fall.
Ich packe euch mal irgendwie eure E-Mail oder so etwas in die Shownotes dann von dem Podcast. Dann können sich ja Interessierte bei euch melden.
Genau, oder auf die Webseite, also unsere Webseite. Dort sind eben auch die Kontaktdaten auch von Günther mit angegeben, praktisch der Vereinshauptsitz ist ja in München und dort ist eben auch unsere Verwaltung. Und ja, wir können auf jeden Fall Hilfe gebrauchen und wer Lust hat, der kann uns ja hier auch bei unseren Aktionen mit unterstützen und ist auf jeden Fall bei den Cleanups wirklich sehr, sehr willkommen.
Alles klar, wunderbar. Dann herzlichen Dank, das war Folge 2 von Mikroplastik. Wir hören uns bestimmt alsbald wieder mit wunderbaren neuen Gästen und vielleicht dann auch wieder mit Rebecca.
Mikroplastik. Umweltschutz für die Ohren.